Ja, also es gibt zum Glück Leute, die da daran sind, diese Geschichte zu bearbeiten und auch zugänglich zu machen, vielleicht für ein breiteres Publikum als jetzt irgendwie so nur so fachspezifisch. Ja, genau. Also das war mein Beitrag zu der zum Völkermord an Hereros und Namas und auch ein Auftakt vielleicht zu der zum dekolonialen Monat hier in den Infos im Radio Lora auf 97,5. Und jetzt sind wir, glaube ich, bereit, um zum nächsten Thema zu kommen. Oder soll ich da noch weiter? Ich habe ja da noch einen weiteren Punkt.
Ja, das habe ich, das du noch, würde ich sagen.
Genau. ich mache mal kurz diesen coolen Jingle rein. Einfach, um kurz zu brechen mit meiner Stimme. So. Paris Radio Laura. Ja, wow. cool, 97,5 MHz, das ist Radio Lora. Wir sind im Infolora am Mittwoch live aus dem Studio und ich rede jetzt noch ein bisschen mehr, aber nicht lange, ich verspreche es euch. Nämlich ein zweiter Punkt zum Thema Dekolonialismus oder Kampf gegen koloniale Strukturen. Habe ich jetzt einen weiteren Veranstaltungshinweis, und zwar ist im Oktober auch im Kino Xenix ein Sonderprogramm zum Theoretiker und Schriftsteller und Bürgerrechtsaktivist James Baldwin aus den USA. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch schon von ihm gehört haben. James Baldwin ist ein Denker, ein Philosoph des 20. Jahrhunderts. Er ist in New York geboren und in Frankreich dann Ende der 80er Jahre verstorben. James Baldwin hat sich mit vielen verschiedenen Themen auseinandergesetzt, aber meistens ging es um Rassismus und Sexualität. Da hat er verschiedene Essays und Bücher geschrieben zu seinen Erfahrungen von seinen Alltagserfahrungen von homosexueller Mann of Color in den USA in den 30er, 40er Jahren, 50er Jahren, genau. Und er zeigt auf, wie der soziale Druck, der psychologische Druck, der aufgebaut wird, wurde und immer noch wird, auf Personen of Color, auf AfroamerikanerInnen, auf braune und schwarze Leute, sowie auch auf Homosexuelle. Das waren seine Themen, das hat er beschrieben, lange bevor die Gleichstellung, die politische Gleichstellung erkämpft worden ist und lange bevor die Bürgerrechtsbewegung erstarkt ist in den USA. Also aus heutiger Perspektive könnte man sagen, er ist auch ein Vorreiter des Intersektionalismus. Also er hat immer die verschiedenen Dynamiken und Strukturen von Unterdrückung gleichzeitig analysiert, ausgehend von seinem Körper und seinen Erfahrungen. Genau. Im Kino Xenix zeigen sie verschiedene Filme, die James Baldwin kommentiert hat. Also es gibt ein berühmtes Essay-Band von ihm, wo alle die seine filmanalytischen eigentlich Texte zusammen erschienen sind. Und James Baldwin hat nämlich in den 50er und 60er Jahren mehrere damalige Blockbusters geguckt, also zum Beispiel Der Exorzist ist eins. Es gibt ganz viele andere berühmte Filme, die damals die Blockbusters der Zeit waren. Und James Baldwin hat die Filme geguckt und dann zu diesen Filmen, ich glaube es sind ungefähr 10 Filme, ein Essay geschrieben, wo er das mit eigentlich seiner theoretischen Brille mit der Brille der Ideen der Bürgerrechtsbewegung, aber auch mit der dekolonialen Brille, antirassistischen Brille betrachtet worden ist. Und er hat diese Filme gegen den Strich eigentlich analysiert und hat da ganz viele Dinge gesehen, die vielleicht von den Autorinnen und Autoren der Filme gar nicht so intendiert worden sind, aber natürlich trotzdem in den Filmen drinstecken. Also das ist sehr spannend, was James Baldwin eigentlich zu diesen Filmen sagt, was da transportiert wird, dass da auch die öffentliche Meinung oder die Stimmung und die ja, vielleicht auch Vorurteile reproduziert werden, geschürt werden. Und deshalb ist es sehr spannend, sich mit diesen Essays James Baldwin und der Filmgeschichte auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt, weil das natürlich auch heute noch ein Problem ist, dass in der Popkultur ja, rassistische Stereotypen reproduziert werden und wie viel Einfluss das auch hat auf unser Denken, unsere Gesellschaft. Ja, genau, der Auftakt zu diesem James Baldwin Sonderprogramm im Xenix, das ist heute. Und zwar werden zwei Kurzfilme gezeigt, die gehen beide unter einer Stunde. Und da gibt es eine Einführung des Kurators, der dieses Programm zusammengestellt hat. Und das beginnt um 20.30 Uhr, das heißt, geht dahin, wenn euch das interessiert. Und sonst während dem ganzen Monat sind verteilt auf die verschiedenen Tage Filme zu James Baldwin, über James Baldwin, genau, oder die Filme, wo er die Essays dazu geschrieben hat. Das war's von meinem Teil zum dekolonialen Oktober hier im Radio LoRa. Ihr hört 97,5 MHz und jetzt gehen wir weiter zu den nächsten Themen.
Genau, da wird es darum gehen, dass ich da auch ein bisschen einen längeren Chant mache zum Thema Wahlen in Österreich. Was ich aber davon noch kurz sagen wollte, ist, dass ich auf die Idee kam, quasi im Infolora darüber zu sprechen, weil ich die Antira-Wochenschau gesucht habe, wie wir das immer gemacht haben, anno dazumals, als mein Genosse da drüben und ich früher immer da waren am Mittwoch, haben wir gerne von der Antira-Wochenschau vorgelesen. Dann bin ich da auf die Webseite und habe erst nur Beiträge aus dem Dezember, weiß doch auch nicht wann, irgendwie was gefunden und war so, es kann doch nicht sein, gibt es das nicht mehr. Und dann habe ich gecheckt, die Antira-Wochenschau, die gibt es noch, die heißt jetzt einfach anders. Das heißt, das Projekt von Bewegungsfreiheit für alle, kurz BFA mit Ausrufezeichen. Und diese neu gegründete Gruppe, die führt jetzt diese Wochenschau quasi weiter. Und man kann die auf der Webseite Bewegungsfreiheit für alle abrufen oder auf Instagram oder deren Telegram-Kanal sowie als einen Newsletter abonnieren, der dann per Mail jede Woche reinschneit. Und wir können das nur empfehlen. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gut geschriebener und aktueller und differenzierter Wochenschau, ja, mit eben diesem Fokus Antirassismus. Genau, und eben in dieser Wochenschau habe ich einen ganz kurzen Artikel gefunden über die Wahlen in Österreich. Ich habe den gelesen und auch das Echo der Zeit gehört vom Montag und ein bisschen die Tagesschau im ARD geguckt und einen Kommentar, den es dazu gab von einer österreichischen, wienerischen Journalistin und habe dann ein paar Sachen zusammengefasst. Genau, und das werde ich euch jetzt da ein bisschen vortragen. Und zwar war das ja so, dass am Sonntag hat in Österreich die ultrarechte Altnazi-Partei FPÖ, die sogenannte Freiheitliche Partei Österreichs, die Wahlen gewonnen und zwar mit 28,8%. Die ÖVP und die SPÖ, die viele Jahre, also so um die 37 Jahre oder so, die österreichische Politik dominierten, rutschten damit auf die Plätze 2 und 3 der Wahlrangliste sozusagen. Und ein kurzer Einschub für die, die es nicht mehr ganz genau wissen, die FPÖ in Österreich ist die Partei mit der sogenannten Ibiza-Affäre, oder habt ihr vielleicht auch schon gehört, oder eben die Strache-Affäre. Dabei handelt es sich um die Veröffentlichung eines Videos, in dem der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache und sein FPÖ-Freund Johann Gudenus, oder wie der hieß, dabei zu sehen sind, wie sie sich mit einer angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen in einer Villa auf der spanischen Insel Ibiza vergnügen. Sie saufen, koksen und sprechen offen über ihre Bereitschaft zur Korruption, Umgehung der Gesetze zur Parteifinanzierung sowie zur verdeckten Übernahme der Kontrolle über parteiunabhängige Medien. So weit, so peinlich. Es gab einen riesen Skandal und immerhin führte das Ganze dazu, dass die Mitglieder der Kurzregierung vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ihrer Ämter enthoben wurden. Ja, viel mehr war dann aber auch nicht. Wie wir jetzt sehen, kratzt das ja keiner mehr dass das da passiert ist, weil da, die haben jetzt den Wahlsieg, oder? Aber ja, trotzdem ein großes Hell yeah geht raus an die JournalistInnen, die damals verdeckt gefilmt und darüber berichtet haben. Es bringt immer was. Anyway, außerdem ist die FPÖ auch die Partei mit dem legendären Jörg Haider, für die, die sich erinnern können. Das war in den 90ern. Er hatte die Partei von 1986 bis 2000 angeführt und Jörg Haider war und ist bekannt für seinen angriffigen und next-level-populistischen Stil. Also das war er, der das so angefangen hat, ich glaube in Europa sogar, also ganz Europa war er so ein bisschen der Vorreiter von diesen Polit-Rallys, so à la USA, mit Ballons und Konfettis und coolen Caps und so. Und er war vor allem aber auch bekannt für extrem plakative Vorwürfe, Art und Weise zu reden, quasi wenn er dann eingeladen wurde in irgendwelche Debatten oder so. Und diese Vorwürfe, die entpuppten sich häufig auch als Fake News, wie wir das ja auch heute kennen von Trump oder so. Außerdem war er ein bisschen wie Sebastian Kurz, der die Leute vielleicht jetzt besser noch in Erinnerung haben, ein fescher Bub, wie man sagt, ja, der sich dann gerne fünfmal am Tag umzog, um den Bildmedien was zu bieten. Und aber vor allem war er der, der es quasi erfunden hat, mit Tabubruch zu provozieren und Politik zu machen. Am liebsten provozierte er da natürlich bei den Lieblingsthemas der Rechten, also Nationalsozialismus, Faschismus, Zuwanderung, egal ob, also Zuwanderung in Bezug auf sogenannte Wirtschaftsmigration oder ob es Flucht oder Asyl betraf. Genau, er war also sozusagen der Edgelord der 90er und das Vorbild für viele rechtspopulistische PolitikerInnen und sicher auch für die SVP oder irgendwie war das vielleicht auch umgekehrt. Auf jeden Fall streitet man sich ja da gerne, wer da quasi die Vorreiter sind, aber SVP und FPÖ sind sicher die, die da sehr stark an der Front waren und gezeigt haben, wie das geht mit so richtig rechtspopulistischer Politik. Gut, zurück zum eigentlichen Thema, nämlich die Wahlen vom Sonntag in Österreich. Vielerorts wird nun im Rahmen dieser Wahlen von einem historischen Ereignis gesprochen und man fragt sich, warum. Weil der Rechtsruck ist ja eh omnipräsent in Europa und auch sonst auf der Welt. Warum sollte da genau hingeschaut werden? Zum einen, weil die FPÖ zum ersten Mal in der Geschichte der sogenannten Zweiten Republik Erste geworden ist, also die Wahlen gewonnen hat. Und die Wahl ist außerdem historisch, weil die FPÖ so hoch Haus gewonnen hat, dass die beiden ehemals dominanten Lager, eben die ÖVP und SPÖ, gemeinsam nicht mal mehr auf 50% der Wählerinnenstimmen kommen. Sie haben zwar noch eine Mandatsmehrheit, aber das Ergebnis bleibt mehr als besorgniserregend. Nun stellt sich nämlich die Frage, wie gehen die einzelnen Parteien damit um und wie wird die Koalitionsfindung vonstatten gehen? Werden die etablierten früheren staatstragenden Parteien das akzeptieren oder werden sie versuchen, dagegen zu halten? Das Dagegenhalten, das von davon ist ja nicht auszugehen, leider, und deshalb ist es ja auch so besorgniserregend, denn eines der Erfolgsgeheimnisse der FPÖ ist, dass ihre ausländerfeindlichen Positionen in den vergangenen Jahren immer wieder von anderen Parteien aufgegriffen und damit normalisiert worden sind. So wurde die FPÖ beispielsweise auf Bundes- und Landesebene an Regierungen beteiligt, auch mit Landesverbänden, die erwiesenermaßen Verbindungen ins Neonazi-Milieu aufwiesen. Und auch dann, wenn es vorher das Versprechen gab, man würde nicht mit ihr koalieren. Genau, und dann ist auch das Wahlversprechen, dass der Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat Herbert Kickl in seiner Siegesrede von sich gibt, in meinen Ohren eher so etwas wie eine Drohung als ein Versprechen. Aber ja, er sagt, Zitat, wir werden diesen Weg, den wir bisher gemeinsam eingeschlagen haben, mit noch größerer Identität fortsetzen. Ja, und was ist das für ein Weg? Kickl hat in der letzten Zeit die FPÖ ganz nach rechts geschoben. Er hat die Grenzen zur rechtsextremen identitären Bewegung verwischt. Er will einen grundlegenden Umbau des Staates nach dem Vorbild Ungarn. Er will Ausländer gegenüber Staatsbürgern benachteiligen. Er will entscheiden, wer überhaupt ein guter Staatsbürger sein soll. Wer den österreichischen Pass nicht schon bei der Geburt erworben hat, dem will die FPÖ den Pass wieder wegnehmen können. Viele Menschen hatten Kickl und seine FPÖ während der Corona-Pandemie mit ihrer Brachialrhetorik und Brechstangenpolitik begeistert. Also die FPÖ, hat die Wütenden und diejenigen, die mit dem Staat nichts zu tun haben wollten, aufgenommen. Und dazu sagt eben die schon genannte Journalistin Silke Hane vom ARD Wien in einem Artikel, und da lese ich jetzt ein längeres Zitat vor aus diesem Artikel, die FPÖ wurde nicht gewählt, obwohl sie radikal ist, sondern weil sie radikal ist. Doch wer mit einer rechtsextremen Partei koaliert, macht sie nicht schwächer oder entlarvt sie. Und auch unhinterfragt ihre Positionen zu übernehmen, schwächt die Rechtsradikalen nicht. Die anderen Parteien in Österreich sind deshalb nun gefordert, bessere Lösungen zu präsentieren als Ausländer raus und Grenzen dicht. Lösungen müssen her für die Integration von Asylberechtigten, die hohen Lebenskosten und das vergiftete gesellschaftliche Klima. Und sie müssen nach zahlreichen Skandalen endlich aufräumen mit Korruption und Freunderlwirtschaft, durch die viel Vertrauen verloren gegangen ist. Sonst wird der historische Wahlabend zum Dauerzustand. Zitat Ende. Ja, und ich würde sagen, das ist kein schlechter Take eben von Silke Hane, sonst hätte ich es nicht vorgelesen. Aber bin natürlich nicht ganz sicher, ob ich finde oder ihr zustimmen würde, dass es uns hilft, daran zu glauben oder zu hoffen, dass die sogenannten linken Parteien es schon richten werden oder dass es sich eben lohnt, in deren Parteipolitik zu investieren, oder ob es einen Kampf von unten braucht, wie wir so schön sagen. Und außerdem spricht sie von Integration von Asylberechtigten, und ich würde sagen, wir aber setzen eher auf das Recht der Bewegungsfreiheit, was heißt, alle sollen leben können, wo sie wollen, also sie müssen nicht integriert werden oder keine Ahnung, oder genau, sie müssen leben können, wo sie wollen oder halt auch manchmal müssen, beispielsweise aufgrund postkolonialer Ausbeutung oder dem Klimawandel. Das heißt, wir müssen Verantwortung übernehmen und solidarisch handeln, was zum Beispiel heißen kann, der FPÖ, der AfD oder der SVP ans Bein zu pissen. Wir müssen also aufstehen und uns aktiv, wie auch immer, mit ihnen anlegen und sagen, dass wir die Dinge anders machen. Und mit diesem Abschluss eröffne ich noch das Mikrofon für einen die ehemalige Sparte-Lora am Mittwoch-Info, der Rant am Mittwoch. Ich weiß nicht, ob da jemand noch was sagen möchte dazu oder noch ein bisschen abranten möchte über die FPÖ, AfD, SVP. Ich glaube schon, da nickt jemand. Also let's go.
Also ein sehr, sehr guter Beitrag, danke vielmals. Das hat uns sehr gut einen Überblick verschaffen, was da abläuft. Und ich glaube, was auch in der Analyse von Silke Hane herauskommt, ist die Frage, die man sich jetzt im ganzen deutschsprachigen Raum stellt, außer in der Schweiz. Nämlich, wie geht das weiter mit dem sogenannten Ausschließen oder dem Ignorieren der rechtsextremen Parteien in den Regierungen? Also bis anhin war ja die Taktik in Deutschland, dass man die AfD gar nicht akzeptiert, sozusagen als Regierungspartei, dass man da absichtlich Koalitionen macht, wo die AfD nicht mitregieren kann, was so weit geht, dass man ihnen auch in den Diskussionen dann reinredet und sie nicht reden lässt und so weiter. Das war bis anhin die Taktik. Und jetzt stellt sich die Frage nach diesen rechten Landtagswahlen in Deutschland, aber auch nach den Wahlen in Österreich, wie lange kann man diese Taktik noch durchsetzen, oder gibt es irgendwann den Kipppunkt, wo man dann sich einfach arrangieren muss mit den Rechtsextremen, mit den Populisten? Ich glaube, wir stehen eigentlich jetzt vor dieser Frage, beziehungsweise der Prozess findet vielleicht gerade jetzt auch statt, sodass man zwar vor wenigen Jahren noch von Brandmauern geredet hat, aber mittlerweile es allen klar ist, vor allem den rechten, konservativen Parteien und PolitikerInnen, dass man sich da irgendwie vielleicht auch annähern kann, oder? Also ich weiß nicht, ob du die Medien mitverfolgt hast in Österreich oder über Österreich, aber in Deutschland ist es schon so, dass jetzt eigentlich fast wöchentlich die Rechtsextremen zum Beispiel im ZDF bei Lanz eingeladen werden und da die Gespräche dominieren, die Talking Points auch dominieren, wie du gesagt hast, mit der absurd problematischen und provokanten Aussagen. und da die CDU zumindest sicher, aber wahrscheinlich auch andere Parteien, sich gar nicht mal so unwohl fühlen mit dieser Situation. Also vorgestern war der Spahn im Lanz und hat mit einer erschreckenden Nonchalance darüber fantasiert, wie man eigentlich die Menschenrechte auch abschaffen könnte und überhaupt das Recht auf Asyl und so weiter ist schon auch nervige Geschichte und irgendwie so. Also das sind etablierte konservative Parteien, die seit Kriegsende eigentlich Politik machen in Deutschland und einfach auf Druck der AfD und den rechtsextremen Populisten eigentlich von 0 auf 100 einschlagen und ihre sogenannten Brandmauern und die ganzen klare Haltung gegen rechts und so weiter relativ zügig über Bord werfen. Und ich meine, uns im Infolora wundert das überhaupt nicht. Wir haben den sowieso noch nie getraut. Also, aber erschreckend ist, ja, wie weit das in die Mitte, in die bürgerliche Mitte bis nach links irgendwie eigentlich überschwappt. Ja.
Ja, ich glaube, es zieht sich ja nicht nur bis zur CDU. Auch Scholz hat zum Beispiel gesagt, er möchte im großen Stil abschieben. Also die SPD steckt da schon auch mit drin. Und ich habe noch eine Anfügung zu Kicke. Ich habe mal gelesen, dass er die Reden von Jörg Haider geschrieben hat.
Der
Ghostwriter.
Ja, er das habe ich dann noch rausgenommen. Er dankt ihm ja auch in seiner Siegesrede oder er erinnert an ihn, der Haider ist ja tot, der hat sich ja tot gekarrt, weil er zu besoffen war, wie das auch in aller Ehre von Österreich oder so, keine Ahnung, hat er in irgendeiner Parteiveranstaltung zu viel gesoffen und hat sich dann ja zu Tode gefahren. Anyway, in Ehren und in Erinnerung an ihn hat Kickl dann sowas gesagt, wie, ja, wir haben jetzt diese Messlatte geknackt, die der Haider damals mit, ich weiß nicht mehr, 26,9% oder so gesetzt hat, die haben wir überhopft oder sowas und er wird uns ja sicher nicht böse sein, sondern stolz auf das, was wir jetzt geschafft haben und
natürlich,
so.
Natürlich, natürlich.
Ja. Ja, also die sind Friends, ja, das macht Sinn.
Das ist ein Parteimärtyrer der ersten Stunde, der Haider, oder?
Ein ganz cooler Typ.
Obwohl seine Fans auch Verschwörungstheorien hatten, dass er umgebracht wurde.
Das kann gut sein.
Aber wenn wir schon bei den Rumors und Verschwörungstheorien sind, man sagt auch, dass er versteckt homosexuell war und das nicht durfte oder so, nicht?
Doch, das ist auch ein Rumor, ja.
Vielleicht wurde er deshalb umgebracht. Wer weiß.
Wer weiß, ja. Aus den eigenen Reihen.
Naja, ja, über die Rechtsextremen könnten wir beliebig lange sprechen. Es stellt sich auch die Frage, ob wir, ich meine, es ist sicher wichtig, wenn jetzt so etwas geschieht wie die Wahlen und so weiter, aber schlussendlich ist es auch cool, wenn wir unsere eigenen Talking Points haben, oder?
Ja, natürlich.
Dann können wir auch auf die Agenda übergehen in den nächsten paar Minuten, oder?
Und das
sagen,
war so
was
smooth.
Wir so machen könnten in der nächsten Zeit, oder?
Yes, das war jetzt smooth.
Ja, ich habe ein paar Sachen wieder mal rausgesucht. Einiges wurde ja schon genannt, oder glaube ich, mit ein paar Demos oder so. Ich war nicht ganz aufmerksam, ob das alles so geklappt hat, wie wir es geplant haben. Mhm. Auf jeden Fall. Wie immer ist heute Mittwoch KÜFA, Küche für alle, im Postsquad am Wipkingenplatz.
Steil.
Obwohl es keinen Flyer gibt. Es findet statt, ihr könnt dorthin gehen. Falls ihr es noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr, es geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Kürbissuppe gibt.
Ich mag Kürbissuppe.
Ja, aber ich glaube, das gibt es erst nächste Woche.
Ach so.
Das haben meine Recherchen ergeben. Genau, dann wo habe ich das jetzt hingemacht? Das da mit der Ötschalan-Woche habe ich doch jetzt da extra noch rausgesucht.
Ötschalan,
ich hab's, das ist morgen Donnerstag, oder? Fängt das an?
Nein, es fängt erst nächste Woche an.
Doch, 3. Oktober.
Ah, morgen, sorry. Oder?
Genau. Die globalen Free Öcalan-Tage, die starten morgen Donnerstag, dem 3. Oktober im Igelweid in Aarau. Ist auch ein guter Moment, um mal ins Aarau zu fahren. Und zwar ist dort von 1 bis 5 Uhr gibt es Infostände und vieles mehr. Und das ist dann so der Auftakt dieser Tage. Und die Tage dauern an bis am 13. Oktober. Am 13. Oktober ist es dann in dem Kurz Solothurn an der Dammstraße 3. Und der Höhepunkt sozusagen vielleicht, weiß nicht, ja, dieser Tage ist die überregionale Demo in Basel und die startet dort um 12 Uhr. Und es steht dazu, es ist die National Demonstration Against Isolation and War in Kurdistan. Und das beginnt im DWT-Park in Basel, genau. Und das soweit für morgen und die Tage. Und dann muss ich mich jetzt wieder orientieren, wo wir waren. Genau, morgen Donnerstag das. Und dann am Samstag um 16 Uhr gibt es ein Transfem-Dinner im Streiki. Ich habe keine weiteren ausführlichen Informationen darüber gefunden, aber ich glaube, es spricht auch ein bisschen für sich. Das Transfem-Dinner im Streiki um 16 Uhr am Samstag, 5.10. Und auch am Samstag mal etwas, ein bisschen in eigener Sache vielleicht, aber es ist wirklich mega cool. Und zwar wird in Saint-Imier, mega weit weg, im Espace Noir, eine Veranstaltung stattfinden, also respektive ein Konzert haben. Es spielen drei Bands, und zwar Shrooms, Circle, Puss in Boots und Radon aus Zürich. Falls ihr das noch nicht gehört habt, checkt es out. Anyway, das sind alles Bands mit Hinfahrbeteiligungen. Und aber warum ich darüber spreche, ist das organisiert von der sehr neu entstandenen Riot Witch Crew. Und die Riot Witch Crew ist eben eine Gruppe von aus 7 Flinter-Personen, die schon seit Jahren in der, Achtung, ein paar Diebel-Übersetzungen aus Französisch, militanten, kulturellen und musikalischen Szene aktiv sind. Ihr Ziel sei es, Frauen in der Untergrundmusik durch verschiedene Veranstaltungen sichtbar zu machen. Und das, weil sie in einer Welt aufgewachsen sind, in der die Ungleichheit in der Szene wie auch anderswo fortbesteht, will die Crew etwas bewegen. Genau. Als Feministinnen, Queers oder Musikerinnen wollen sie wie die Riot Girl Bewegung in den 90er Jahren Frauen und Geschlechterminderheiten in der Rockmusik in den Vordergrund rücken, um sie noch stärker mit einzubeziehen. Und ja, genau. An dem Tag da, am Samstag, am 5.10. ist das das erste Event oder die erste, ja, whatever, von dieser Gruppe, und es kommen hoffentlich noch viele mehr. Also folgt denen auf den sozialen Medien. Ich glaube, da gibt es coole Sachen zu erleben, und ich finde das ein politisch sehr wichtige Arbeit, die sie da machen. Genau, am Sonntag, den 6.10., ist dann wieder was los im Streikhaus. Und zwar ist da um 14 Uhr das Vernetzungstreffen vom Streikkollektiv. Da kann man sich einbringen, wenn man möchte. Und am Montag gibt es dann noch das offene Treffen zur Wohndemo in Winterthur. Montag, 7.10., wie gesagt, 19 Uhr, Lagerplatz 18 in Winterthur. Und sie schreiben dazu, dass eben dieses offene Treffen stattfindet, und dabei gibt es Infos zur Demo, Inputs zur Wohnsituation in Winterthur, und wir, also sie und ihr, die dorthin gehen, diskutieren über die Demo, wie man sie vorbereiten kann und möglichst viele Menschen mobilisieren und motivieren können. Daneben gibt es Bastelmöglichkeiten wie Siebdruck und Getränke, nette Leute und natürlich Plakis, Flyers und Sticker. Sie freuen sich auf alle, die sich beteiligen. Alle sind herzlich willkommen. Bringt eure Freundinnen und Nachbarinnen. Kein Profit mit unserer Miete.
Olé! Und es gibt auch wieder eine Wohndemo in Zürich, und zwar im Jahr 2025.
Ja, oh. Ich glaube, es gibt sogar schon ein Datum, aber das sagen wir jetzt noch nicht, oder?
Es ist im Frühling.
Irgendwann im Frühling, ja.
Oh, es geht noch so lange, dafür
also
wird die Demo.
Wir sagen es nur nicht, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt wirklich bestätigt ist, sonst machen wir da Fake News.
Ja, dann, wir sind ja bekannt dafür, dass wir das nie machen.
Nee, das machen wir sicher nicht.
Mm-mm, das ist nicht unser Ding. Gut, hast du noch etwas beizufügen für die Agenda?
Nein, ich habe nichts mehr beizufügen.
Gut.
Was ist mit der Palästina-Demo in Basel auch?
Haben wir das nicht gesagt?
Eben irgendwie nicht, oder?
Also am 5. findet eine große nationale Demo statt für die Freiheit von Palästina. Da gibt es verschiedene Forderungen, die ich jetzt nicht präsent habe, weil ich das nicht offen habe. Auf jeden Fall wird da mobilisiert aus der ganzen Schweiz. Geht da hin, wenn ihr Geher habt sowieso, wenn ihr Auto fahren könnt, nehmt Leute mit. Genau, dass da möglichst viele Leute hingehen. Und es wird danach wieder eine Demo geben, da können wir aber in einer späteren Sendung nochmal darüber berichten, und zwar am 12., wo du bereits gesagt hast, wo die im Rahmen der Free Öcalan Aktionstage, da mobilisieren auch andere Communities hin, unter anderem auch die Solidarität mit Palästina und die antikolonialen Kämpfe von Abiy Ayala werden dort auch an dieser Demo ausgetragen oder werden auch dahin mobilisieren, die Leute aus diesen Organisationen, genau. Ja, das war's von unserer Sendung, die letzten 30 Sekunden. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen Bob Marley gespielt, im Sinne von antikolonialen Kämpfen. Das geht aber leider nicht. Wir können aber noch sagen, dass es uns freut, dass ihr uns zugehört habt.
Und dass man es jetzt auch auf der Webseite von Radio LoRa nachhören kann, wenn man es verpasst hat.
Genau.
Oder auf so Spotify und solchen Sachen, Soundcloud, keine Ahnung.
Ja, Sharon könnt ihr es auch. Auf Soundcloud sind wir nicht mehr, soviel ich weiß.
Ja, keine Ahnung.
Ja. Hört nächstes Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Einen schönen Abend.
Ciao. Was ist ein Wochenende ohne Lora? Was ist diese Stadt ohne Lora?